Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In regelmäßigen Abständen veröffentliche ich hier Predigten und Vorträge. Ich hoffe, dass dich meine Beiträge ermutigen und auf gesunde Art und Weise herausfordern. Solltest du Rückfragen oder Anregungen haben, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Viel Freude bei dem nun folgenden Beitrag. Heute ist der Start in eine Mini-Predigtserie übers Gebet. Und wir werden dabei lernen von einem... jetzt wird's laut. Ist gut, hä? Genau. Wir werden dabei lernen von einem... Jetzt bin ich weg, oder? Okay, ist gut, so jetzt. Super. Also, wir werden bei dieser Mini-Serie übers Gebet lernen von einem Gebetsexperten aus dem Alten Testament mal wieder. Ihr kennt den sicher, auch wenn gar nicht so viel über den geschrieben steht, ist mir aufgefallen. Der Experte, den ich zu Rate ziehe, ist der Elia. Und eigentlich wissen wir über diesen alttestamentlichen Propheten recht wenig, mit Ausnahme von so ein paar Geschichten. Aber die sind so cool, dass die also seit Jahrhunderten, Jahrtausenden immer wieder erzählt werden. Alles, was wir vom Elia eigentlich wissen, beginnt wirklich mit einem Satz, wo er extrem steil in die Geschichte von Israel einsteigt. Und wir steigen heute mit diesem Startsatz von Elia ein. Falls ihr das in euren Bibeln nachschlagen wollt, das ist im ersten Buch Könige. Das ist 1. Könige 17, Vers 1 und das ist der Start vom Elia und seinem Wirken. Das ist das Erste, was wir von dem Mann hören. Da steht in 1. Könige 17, und Elia sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Ja, ich möchte gleich über den Satz und über den Elia noch mehr sagen, aber ich glaube, es ist nicht unentscheidend, dass wir uns kurz mit dem Umfeld hier beschäftigen, ja, weil dann verstehen wir erst die Tragweite von dem, was der Elia hier eigentlich macht. Ja, so könnte der Satz ja relativ harmlos wirken, ist er aber nicht. Kurzer Exkurs zur Geschichte von Israel. Ja, ihr kennt wahrscheinlich, die meisten auch von euch auf YouTube, kennen die großen Könige von Israel. Ja, der Saul, David, Salomo. Aber damit hört es dann auch schon auf bei den meisten. Ja, die Könige, die danach kamen, nach diesen drei Großen, die kennt kaum mehr jemand. Und das liegt vor allem daran, weil die waren eigentlich auch nicht so besonders gut unterwegs, die meisten. Die waren böse, die waren gottlos und an der Spitze von allen gottlosen Königen von Israel steht dieser Typ hier, zu dem der Elia spricht. Das ist der König Ahab nämlich. Ja. Da gibt es ja auch so ein bekanntes Buch, ja, mit Ahab, dem Kapitän, ja, der dann den Moby Dick jagt, glaube ich. Moby Dick hieß der. Also wirklich, dieser Ahab, der Kapitän, der ist angelehnt an diesen Ahab, den vielleicht bösesten König von Israel. Und das, was Ahab so schlimm machte, ist, die meisten Könige haben einfach nicht dafür Sorge getragen, dass Jahwe vernünftig verehrt worden ist, Gott vernünftig verehrt worden ist. Aber Ahab, der hat nicht nur dafür gesorgt, dass das Volk von Gott abgefallen ist, der hat sogar eine neue Religion eingeführt. Und das macht ihn zum Spitzenreiter der Katastrophenkönige. Unter Ahab wurde Jahwe ausgetauscht und der Baal drückte ins Zentrum vom Interesse. Im Internet kursieren schreckliche Fotos von Baal. Und ich habe, weil den Baalskult gibt es heute auch noch, aber ich habe euch harmlose Fotos rausgesucht. Links ist der Baal auf so einem Relief und rechts ist die Astarte oder Aschera, die spielt auch im Alten Testament eine große Rolle. Ganz kurz Religionsgeschichte. Was haben die Kanaaniter geglaubt und woran haben die Juden jetzt auch geglaubt? In diesem Götterhimmel von Kanaan, war eigentlich nicht der Baal die große Nummer, sondern der Gott El, und der war verheiratet mit der Aschera. Und irgendwann kam dieser junge Gott Baal, einfach tauchte der auf in den religiösen Schriften und kämpfte gegen El und klaute ihm die Frau. Ja, nahm sich die Frau hier, die Aschera, zur Geliebten. Und dann stieg dieser Baal, also der hier, ich markiere euch den kurz, der stieg dann im Götterhimmel auf und machte so sehr Karriere, dass alle anderen Götter neidisch wurden. Und dann haben sie einen Mordanschlag auf den verübt, steht so in den Schriften. Und der Baal ist gestorben. Aber dann, das ist kein Witz, ist er von den Toten wieder auferstanden und hat mit seiner geliebten Aschera den ganzen Götterhimmel dann übernommen. Und genau daran glaubte Israel. Ja, kommt kurz rein, genau, schön seid ihr da. Daran glaubte Israel. Und jetzt beim Gottesdienst um die beiden hier drehte sich vor allem alles um Sex. Und das muss man wissen, das ist jetzt wichtig, auch wenn es ein bisschen eklig ist. Ja, also die Juden oder die Kanaaniter glaubten, wenn die beiden Sex haben, dann regnet es auf der Erde. Das könnt ihr euch selber überlegen, wofür steht wohl der Regen? Ja, also wenn die Sex haben, regnet es auf der Erde, und entsprechend hat man in den Gottesdiensten um den Baal mit Kultprostituierten jede Menge Sex gehabt, hat also quasi diesen Akt, den die beiden im Himmel machen sollten, auf der Erde möglichst fleißig nachgestellt, um die beiden zu motivieren, Sex im Himmel zu haben, dass es dann regnete auf der Erde. Ja, und erst wenn ihr das verstanden habt, versteht ihr die Tragweite von dem, was der Elia hier dem Ahab sagt. Denn was sagt der Elia dem Ahab? Er sagt, es soll in den nächsten Jahren, es geht um 3,5 Jahre, soll es nicht mehr regnen. Und damit macht er klar, wenn das stimmt, was ich euch hier sage, ist euer Baal eine Nullnummer. Dieser Spruch war ein Angriff in das Herz vom Baals Glauben. Und das ist, glaube ich, das Erste, wo ich gerne euch heute beibringen möchte. Weil das Erste, was wir hier vom Elia lernen können, ist, der Elia war total sicher, dass er die Macht hatte, mit seinen Worten, mit seinem Gebet, Dinge, Situationen, auch Natur effektiv zu verändern. Ja, das wird vor allem deutlich durch diesen letzten Satz hier. Schaut mal, ich meine, den überliest man so schnell. Wir sind immer noch im Vers 1, aber schau mal, was er hier sagt. Er sagt, in diesen Jahren, in den nächsten Jahren wird es nicht mehr regnen, es sei denn, dass ich es sage. Und es steht effektiv so in der Bibel. Er sagt nicht, es sei denn, dass Gott das nicht mehr will oder so. Er sagt, es regnet erst dann wieder, wenn ich es sage. Ja. Der war so überzeugt, der Elia, und das wird auch im Neuen Testament angedeutet, dass der Elia ganz sicher war, ich als Prophet Gottes habe die Macht, mit meinem Gebet Dinge zu verändern. Wenn ihr möchtet, Jakobus 5 steht auch nochmal was von dem Elia, ganz spannend. Ich lese euch den Vers kurz vor. Jakobus 5, Vers 17. Da schreibt der Jakobus, Elia war ein Mensch in gleicher Art wie wir, also nichts Besonderes eigentlich, und er betete inständig, oder er bat inständig von sich aus, heißt es hier, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht mehr im Land. Ja, das Spannende ist jetzt Folgendes, und ihr könnt es mal nachforschen, ich habe das für die Predigt mal gemacht. Es gibt weder im Alten Testament noch im Neuen Testament irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass Gott dem Elia gesagt hätte, mach das. Gibt's nicht. Die beiden Textstellen, die davon reden, die deuten das so an, vom Hebräischen und vom Griechischen, dass der Elia komplett selbst gesehen hat, was da in seinem Volk abgeht und gesagt hat, das geht nicht. Ich sage, es soll jetzt nicht mehr regnen, um euch zu zeigen, was ihr für einen blöden Gott habt. Ja, und Gott stellte sich dahinter. Ja, und das ist das, wo ich euch wie zeigen möchte. Der Elia lebte im alten Bund und der hatte schon diese Macht, diese Vollmacht im Gebet. Ich habe euch so viele Jahre, die letzten 4, 5 Jahre über den neuen Bund erzählt und habe euch gesagt, was ihr als Töchter und Söhne von Gott um eine viel größere Vollmacht habt als der Elia. Ja? Der neue Bund ist voll mit Verheißungen, was ihr im Namen von Jesus als Kinder Gottes tun könnt. Ja? Jesus sagt das, sein ganzes Leben hat er das gesagt. Im Johannesevangelium sagt er, deine Worte haben die Kraft, Sünden zu vergeben. Johannesevangelium. Ja? Jesus sagt, du kannst Dinge im Himmel lösen und binden durch deine Worte. Matthäusevangelium steht es so. Ja, du kannst dem Teufel widerstehen, du kannst Dämonen widerstehen, sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Sieh mal. Du kannst Kranke heilen, sagt Jesus im Markus-Evangelium. Du kannst Naturgewalten, wie hier der Elia das gemacht hat im alten Bund schon, kannst du in die Schranken weisen. Steht in der Bibel, sagt Jesus auch im Markus-Evangelium. Ja, und was ich euch wie zeigen möchte, glauben müsst ihr selber. Aber der Elia hatte im alten Bund schon so eine Überzeugung von dem, was er im Namen Gottes machen konnte. Fangt auch ihr wieder ganz neu an zu verstehen, wer ihr seid als Kinder Gottes und wie viel mehr Möglichkeiten und Autorität ihr bekommen habt als dieser Elia. Ja, wir bewundern den Elia, ohne zu verstehen, das Verhältnis, was wir mit Gott haben, um ein Vielfaches tiefer und besser ist, als was der je haben konnte. Wenn wir also diese Leute bewundern, dann muss uns eigentlich bewusst sein, wir könnten von den Verheißungen her eigentlich viel mehr. Ja, und ich hoffe, ihr spürt so ein bisschen die Dimension, die diese Botschaft hat. Ja. Normalerweise predigt man über Elia und sagt, wow, Superstar, da werden wir nie hinkommen. Ich sage euch genau das Gegenteil. Ich sage, hey, Vorbild aus dem alten Bund, du bist 10-mal mehr privilegiert als er. Ja. Aber zurück zur Geschichte. Ja, ich liebe über sowas zu predigen, aber ich muss mich hier ein bisschen an den Zeitplan halten. Der Ahab, der König, der ließ natürlich diese Attacke auf seinen Gott Baal nicht auf sich sitzen. Ja? Und der wollte den Elia dann umbringen. Und spannend ist jetzt, dass Gott eigentlich jetzt erst anfängt zu reden überhaupt. Der Elia ist aufgetreten für Gott, hat gesagt, ich werde deinen Baal degradieren, es wird nicht mehr regnen, weil ich das sage. Und jetzt stellt Gott sich dazu. Und das können wir auch sehen, weil für diese 3,5 Jahre der Hungersnot, der Dürre, da sorgt Gott vor. Das können wir lesen in 1. Könige 17, ab Vers 8, ganz kurz, lesen wir zusammen. Da erging das Wort Gottes an Elia, um den geht es hier folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Zarpat. Das war interessanterweise ein Ort außerhalb von Israel, zu einer Heidin. Ja, ich bleibe dort, siehe, ich habe einer Witwe, einer heidnischen Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Ja, und das ist auch so passiert, der Elia hat da Wunder erlebt, weil eigentlich war in Zarpat, gab es auch kein Essen mehr, aber Gott hat übernatürlich dafür gesorgt, dass das Öl und das Mehl nie aufhörten. In dem Topf hat sich das wie multipliziert, ihr kennt die Geschichte vielleicht, ja. Aber dann passierte was, wo keiner mit gerechnet hat und wo ich gerne ein paar Sätze drüber euch sagen möchte. Das sind dann die nächsten Verse 17 bis 23. Nach diesen Ereignissen, also der Elia war jetzt schon ein paar Jahre bei dieser Frau, da wurde der Sohn dieser Frau krank. So schwer, dass er starb. Ja, das kennt ihr auch, oder? Da läuft alles gut. Und auf einmal kommt der Hammer und keiner weiß wieso. Ja. Und da sprach die Frau zu Elia, du Mann Gottes, bist du zu mir gekommen, damit mein Sohn stirbt? Krasse Frage. Ne? Und dann spricht der Elia: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß, trug ihn hinauf in das Obergemach, das war der Ort, wo er schlief. Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr, er hörte die Stimme des Elia und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt. Ich finde die Geschichte super, ja, vor allem wenn wir sie ernst nehmen. Es ist ja manchmal so ein bisschen heikel. Ja? Wir haben das so oft in der Kinderstunde gehört, die Geschichte, dass man wie manchmal kopfmäßig nicht versteht, das sagt uns auch was als Erwachsene. Ja, aber wenn man das hier ernst nimmt, dann wird einfach deutlich, erstmal wie viel Vollmacht der Elia schon im alten Bund hatte und wie viel mehr Vollmacht du im neuen hast. Ja, was vielen Lesern nicht bewusst ist, es gab im alten Bund keine Verheißung für das, was der Elia hier macht. Also nirgendwo steht im alten Bund, ihr habt die Vollmacht, im Namen Gottes Tote aufzuerwecken. Aber der Elia macht es trotzdem. Ja, das ist unglaublich krass, unglaublich mutig. Der hat im alten Bund schon mehr verstanden, was möglich ist, als die meisten Christen, die ich kenne im Neuen. Ja, es ist echt Wahnsinn. Was ich hier auch, ist nur so ein kleiner Nebensatz jetzt, ich will da nicht drüber predigen, aber was ich hier auch seht, ist, wohin die, oder was beim Sterben eigentlich genau passiert. Ich werde das immer wieder gefragt im Internet und Leute rufen mich an, wohin geht die Seele eigentlich, wenn jemand stirbt. Hier ist einer der Stellen, wo das super schön drinsteht. Der Elia ruft ja die Seele dieses Jungen zurück in den Körper. Ja, wohin geht also ein Mensch, wenn er hier stirbt? Die Seele verlässt den Körper und ist bei Jesus. Ja, und was der Elia hier macht, super mutig, ist eigentlich, Gott schickt diese Seele noch für ein paar Jahre wieder zurück, damit die Mutter noch ein paar Jahre länger was von ihrem Kind hat. Und Gott macht das. Es ist, wenn man das glaubt, dann ist es Wahnsinn. Ja? Und er hatte keine Verheißung dazu. Und ich möchte dich einfach hier ermutigen, vor allem auch mit diesem Nebensatz, dass der Elia sich dreimal über das Kind ausstreckte. Ja? Dreimal sagt er das. Und ich habe keine Ahnung, wieso er das hier dreimal machen musste. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum wir im Neuen Bund oft mehrmals beten müssen, bis was passiert. Ich habe keine Ahnung. In den Healing Rooms, die ich ja leite, wird das immer wieder auch thematisiert. Wie oft sollen wir beten? Und ich sage mindestens dreimal. Einfach, wenn der Elia im alten Bund schon dreimal musste. Ja, klar, wir orientieren uns gerne an Jesus. Bei Jesus hat das immer alles so wunderbar funktioniert. Ja? Der hat gesagt, sei geheilt, einmal erledigt. Wir haben immerhin ein Beispiel, wo Jesus zweimal Heilung aussprechen musste. Der Elia musste dreimal und meine Erfahrung ist, wir müssen manchmal auch 100-mal. Warum auch immer. Gell? Wir haben die Vollmacht von der Bibel, dass unsere Worte Kraft haben, gerade auch im Neuen Bund. Und die Vollmacht, die ist verheißen. Aber unser Erleben im Alltag ist ganz häufig ähnlich wie das von dem Elia. Der hat sicher schon beim ersten Mal gehofft, Gott schickt die Seele zurück. Dann hat er die Augen aufgemacht und nichts ist passiert. Hätte er jetzt aufgegeben, wäre nichts passiert. Der musste das jetzt dreimal machen. Der hätte das aber auch sicher 30 Mal gemacht. Und du hast viel mehr Vollmacht als der Elia und gleichwohl, gib nicht nach dem ersten Mal auf, gib nicht nach dem zweiten Mal auf. Du hast Vollmacht, aber Nicht unbedingt beim ersten Mal. Ich spreche da gleich noch ein bisschen drüber. Ich möchte dieses Prinzip mit dem mehrmals andauernd anhaltenden Gebet noch an einem zweiten Beispiel kurz zeigen, bevor wir da noch kurz drüber reden. Weil es gibt noch eine nächste Begebenheit in dieser Situation hier aus 1. Könige, wo wir nochmal sehen, dass der Elia trotz seiner Vollmacht auch dranbleiben musste. Und das ist dieses Ereignis in 1. Könige 18. Da passiert jetzt in der Bibel ein Zeitsprung und die 3,5 Jahre sind plötzlich vorbei und der Elia hat jetzt den Eindruck, jetzt ist fertig. Jetzt soll es wieder regnen. Ja, wieder sehr, sehr krass. Das lesen wir mal. 1. Könige 18 steht es. Ich habe so ein bisschen eine Zusammenstellung gemacht. Wir starten bei Vers 1 und gehen dann in Vers 40, damit der Erzählfluss besser ist. Hier können wir lesen, und es geschah nach vielen Tagen im 3. Jahr, also 3,5 Jahre, da sprach Elia wieder zu Ahab. Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Ist krass, wenn du den Zusammenhang liest, da war 3,5 Jahre Dürre, und auf einmal kommt der Elia auf die Idee, jetzt ist fertig, ich höre es schon rauschen. Mein Gott, hat der den Glauben gehabt, ja? Weil da war noch nichts. Das werden wir jetzt erfahren, wenn wir weiterlesen. Und als Ahab dann fort war, ging Elia auf den Gipfel des Karmel, das ist ein kleiner Berg da, und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Das ist mal eine spannende Gebetshaltung, ihr könnt das mal daheim probieren. Braucht man keinen Chiropraktiker mehr. Ja. Und diese Gebetshaltung zeigt auch, dass der Elia zwar sehr mutig dem Ahab gegenüber aufgetreten ist, aber hier sehr, sehr demütig ist, weil er wusste, meine Worte müssen von Gott wie auch bestätigt werden. Ja. Genau. Und dann hat er da so gebetet und spricht dann immer wieder zu seinem Burschen, zu seinem Diener, geh doch hinauf und schau zum Meer hin. Da ging der Bursche hinauf und schaute und sprach, es ist noch nichts da. Scheibe, kennen wir auch, ne? Wir kennen das in den Healing Rooms so. Da kommen Leute mit Glauben und sagen, hey, ich habe das und das, und dann legen wir ihnen die Hände auf, so wie Jesus das gesagt hat, und haben gesagt, im Namen Jesu sei geheilt, und dann machen wir die Augen wieder auf und es ist noch nichts da. Zumindest für unsere Augen nicht. Ja, und Elia ist aber total vorbildlich, der spricht, geh wieder hin, geh nochmal. Und so geschah es 7-mal. Und beim 7. Mal sprach dann der Knecht, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf. Ja, wie die Hand eines Mannes. Jetzt bin ich ein Mann und das ist eine Hand. Jetzt schaut mal, was der da gesehen hat. Ich glaube, der hat da gar nichts gesehen, weil das kannst du nicht sehen. Der Karmelberg, der ist so ungefähr 10 Kilometer weg vom Mittelmeer. Also, keine Ahnung, was der da gesehen hat, aber es war winzig. Und jetzt achtet auf die Reaktion vom Elia. Da sagt der Elia, geh hinauf oder geh schnell und sag Ahab, spann den Wagen an, fahr fort, damit dich der Regen nicht zurückhält. Scheibe, das muss man sich mal so vor Augen führen. Ja, das ist cool. Der Elia ist mega mutig, verheißt hier ein Wunder, weil er weiß, was für eine Kraft er schon im alten Bund hatte. Und das Wunder ist noch nicht da. Ja, und man kann diese Verse in 7 Sekunden etwa durchlesen, wenn man schnell liest. Aber diese Gebetszeiten haben nicht 7 Sekunden gedauert. Ja, so von dem ganzen Kontext im Hebräischen und so, könnten das gut 7 Tage gewesen sein. Oder 7 Wochen. Es ist einfach, 7-mal hat der Elia da gebetet. Selbst wenn es 7 Stunden sind, es ist ein irre langer Zeitraum, nachdem er sich wieder hingestellt hat und gesagt, jetzt ist fertig, ich sage, es soll wieder regnen. Ja, und ich denke, das Prinzip, was ich euch jetzt hier so mitgeben möchte, ist für euch mittlerweile klar. Die Bibel sagt, du hast Vollmacht, gerade auch als Kind von Gott im neuen Bund. Gottes Geist lebt mit seiner ganzen Herrlichkeit in dir, aber Das bedeutet nicht unbedingt, dass immer alles sofort so passiert, wie wir uns das vorstellen. Und das ist eigentlich eine doofe Nachricht, weil wir wünschen uns natürlich, dass das so funktioniert. Aber wenn der Elia uns als Vorbild irgendwie was taugen soll, dann können wir davon lernen, dass wir sehr wohl mutig in unserer Vollmacht agieren können und gleichwohl einen langen Atem haben können und geduldig sein können. Und immer wieder gucken gehen, hat's funktioniert, hat's funktioniert, hat's funktioniert. Ich kann euch nicht sagen, wieso das so kompliziert ist. Mich ärgert das selber ein Stück weit und es gibt Erklärungsmöglichkeiten. Man kann sagen, vielleicht möchte Gott ja die Ernsthaftigkeit von uns prüfen. Keine Ahnung. Ich weiß, viele Leute sind sehr ernsthaft und beten auch um was sehr Ernsthaftes und gleichwohl warten sie noch. Die Leute sind auch heute Morgen hier teilweise. Vielleicht weiß Gott, dass für uns Menschen die Sachen nicht so wichtig sind, wenn wir nicht drum kämpfen müssen. Keine Ahnung. Ja. Ich kann die Antwort nicht genau sagen. Ich muss selber damit klarkommen, dass es so ist, auch als Leiter der Healing Rooms, auch als jemand, der rausgeht zu Leuten auf der Straße und sagt, Jesus will dich heilen. Was ich aber weiß, ist, dass Jesus zum Beispiel auch ganz am Anfang schon, im Lukas zum Beispiel, Lukas 18, der sagt ja seinen Jüngern, es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Irgendwas hat dieses Dranbleiben. Paulus sagt im Kolosserbrief, seid andauernd im Gebet, ausdauernd. Thessalonicher Brief sagt, er betet ohne Unterlass. Irgendwie habe ich so den Eindruck, wenn schon so ein Typ wie der Elia uns das hier vormacht, dreimal, siebenmal, dann können wir uns davon einfach ermutigen lassen und sagen, ja, machen wir auch. Vielleicht nervt dich die Predigt heute und du sagst, hey, das ist doch nicht ermutigend. Nimm es als Ermutigung. Ja, du hast Vollmacht, aber manchmal musst du siebenmal beten. Ich weiß, wie gesagt, es gibt Leute hier, ich versuche die jetzt gerade nicht anzugucken, die gehen durch eine schwere Zeit, auch mit ihrer Familie und die beten und brauchen eigentlich auch in meinem Ermessen dringend ihr Wunder. Und das sind so Zeiten, wo man sich fragt, Gott, warum die ganzen Verheißungen und warum dauert das so lange? Ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben mit dieser ersten Predigt über den Elia. Das ist anstrengend, ich glaube das, ich weiß das, es ist anstrengend, dran zu bleiben. Aber ich glaube, dass wir auch die Verheißung haben, dass Gott durch diese Zeit des Ringens irgendwann wirklich mit dem Durchbruch kommt. Mehr Antwort kann ich dir heute nicht geben. Ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt in diesen letzten Monaten, wo ich ja selber auch lange nicht wusste, was ist mein Weg jetzt nach der FEG Thun als Pastor. Ich habe das genauso erlebt. Ja, wir haben gebetet, Petra und ich, und ich habe den Frieden Gottes wirklich gemerkt in dem Ganzen. Und Gott hat wunderbar eingegriffen, hat eine Tür aufgemacht, die kein Mensch hätte aufmachen können. Ich habe eine wunderbare Perspektive für das Jahr 2024 gekriegt, wo ich mir nie zu träumen gedacht hätte. Ich freue mich da wirklich mega drauf. Also ein Arbeitsplatz wie aus dem Bilderbuch zusammengebaut für mich. Und das war nicht nur dreimal Gebet, das war nicht nur siebenmal Gebet, das waren dreimal 30 Tage und vielleicht schon viel, viel länger Gebet. Immer im Vertrauen, Gott, du weißt es. Du hast die Kontrolle. Du bist allmächtig. Du kannst Wunder tun. Und ich vertraue dir, wir vertrauen dir und es kommt gut. Ja. Und ihr als Gemeinde seid jetzt auch in so einem Prozess, unsere Wege trennen sich und ihr wisst auch nicht unbedingt, wie weiter. Als Einzelleute habe ich gerade schon gesagt, aber auch als ganze Gemeinde nicht. Nimmt das als Ermutigung. Wenn ihr jetzt noch nicht die Wolke seht, dann betet noch ein bisschen länger. Bleibt noch ein bisschen länger dran. Denn unsere Worte haben Kraft und Gott ist dran. Amen. Amen.